Alles Easy, der Genießer-Podcast. Alles über Reisen und Entspannung mit Dorin-Chef Dirk Easy Iserlohe und Wolfram Kohns. Alles Easy.
Schön wieder bei euch zu sein mit Alles Easy, dem Genießer-Podcast und natürlich mit Dirk Easy Iserlohe. Mein lieber Dirk, hallo.
Hallo, mein Lieber.
Wir sind ja immer hier auch sehr politisch gewesen, aber in einer sehr verträglichen und genussvollen Art und Weise. Werden wir heute auch noch mal ganz kurz ansprechen, was die großen Träume sind von Hoteliers, von Gastronomen nach der Bundestagswahl, die jetzt schon einige Wochen hinter uns liegt. Aber es muss sich natürlich da was tun. Wir werden heute eine schöne Reise machen in den Süden, in den Norden. Es wird eine, ich sag mal, gute halbe Stunde voller Genüsse, aber auch voller Gedanken. Ein Gedanke jetzt vor Ostern ist, wird euch die neue Bundesregierung ein schönes buntes Ei ins Nest legen? Diese 7% Eier, die hättet ihr ja wirklich gerne, ne?
Ja, wir hätten es gerne zurück, weil uns damit natürlich ein Teil der Investitionsmasse geklaut worden ist zur damaligen Zeit. Olaf Scholz hat es ja versprochen, dass die Gastronomie mit den 7% da auf Dauer im Bereich der Speisen, betone ich, ja, nicht der Getränke, es geht hier um die Speisen. Und da ist ja leider nach der Corona-Phase die 7%ige Größenordnung der Umsatzsteuer ausgelaufen, ist wieder auf 19% angestiegen. Und das hat natürlich die Kosten eines Schnitzels und ähnlicher Produkte angehoben. Und dem Grunde nach hat der Gastronom an dieser Stelle keinen Spielraum mehr für Investitionen gehabt. Und das soll sich jetzt ändern. Das ist ja schon sehr früh in den Sondierungsgesprächen mit im Papier aufgenommen worden. Jetzt hoffen wir mal, wenn die Regierung sich gebildet hat, dass da auch der Koalitionsvertrag in der unterschriebenen Fassung das mit vorsieht. Denn die 7% auf Speisen wäre eine sehr, sehr gute Entlastung für die Gastronomie. Mit Sicherheit wird ein weniger, geringerer Teil an den Gast weitergegeben, aber der Rest ist erforderlich für die Branche, damit sie investieren kann, damit sie in der Lage ist, den Mindestlohn, das rechnen wir ja wahrscheinlich auch, dass der Mindestlohn angehoben wird. Mal sehen, was die Kommission im Juni dazu sagen wird. Darauf müssen wir dann wohl warten. Aber es gibt noch andere Punkte, die ich hoffe, dass die Regierung sie als buntes Ei in unser Nest legt, nämlich zum Beispiel die Wochenarbeitszeit, dass man von der Tagesarbeitszeit auf eine Wochenarbeitszeit umsteigt. Ich habe es von Herrn Lindemann in Talkshows gehört. Ich habe es noch nicht gelesen in den Programmen, aber ich hoffe, dass es kommen wird. Genauso wie die Entlastung bei den Feiertagszuschlägen und den Sonnen- und Feiertagszuschlägen. Man muss einfach, wer arbeiten will, attraktiver gestalten. Und wenn es dann am Wochenende und zu späten Zeiten ist, dass man das steuerlich attraktiver stellt. Und das sind wichtige Forderungen. Also 7% auf Speisen, Wochenarbeitszeitkonto und die Entlastung steuerlicher Art für den Arbeitgeber für Sonn- und Feiertagszuschläge. Das wünschen wir uns vom Hotel- und Gaststättengewerbe, dass wir hier eine Entlastung durch die neue Koalition bekommen werden.
Insgesamt bist du ja, das weiß ich, sonst würden wir auch nicht immer so fröhlich zusammensetzen, ein eher optimistischer, ein positiver Typ, bist aber durchaus auch ein sehr analytischer und kritischer Typ, was die Entwicklung in den letzten Jahren in Deutschland angeht. Wenn wir mal in deinen noch vorhandenen Restbauch hineinhören, was tut sich da? Hast du ein gutes Bauchgefühl für diesen Neustart für Deutschland oder bist du eher skeptisch?
Ja, es hängt davon ab, ob wir in der Lage sind, der Industrie, die in Deutschland natürlich noch da ist und Deutschland ist auch nicht über Nacht arm geworden, wieder einen psychologischen Kicker geben, zu sagen, es lohnt sich in Deutschland zu investieren und innovative Forschungsprojekte auch voranzutreiben. Und das gilt es, der Industrie wieder einzuhauchen. Ob das der neuen Koalition gelingt oder ob wieder zu viele Kompromisse zwischen den Parteien gestaltet werden, um dann wieder Hindernisse aufzubauen. Ich spreche mal ganz klar, der Ottomotor hat über 100 Jahre Erfahrung. Ihn einfach abzuschalten ist doch falsch aus meiner Brille. Man müsste den Ottomotor tatsächlich mit Innovationen versehen. Meine Güte, es wird doch wohl einer in der Lage sein, einen CO2-Filter zu entwickeln, wie wir es damals auch geschafft haben mit dem Katalysator. Jeder hat geglaubt, die Wälder sterben, es ist vorbei mit unseren Wäldern. Und dann kam die Erfindung des Katalysators für die Industrie und für das Automobil. Und heute haben wir kein Waldsterben mehr. Und genauso fordere ich eigentlich auf, dass Politik und Industrie innovativer arbeitet. Die Photosynthese eines Blattes muss doch kopierbar sein. Und ich weiß, dass auch Leute daran arbeiten, dass man in der Lage ist, CO2 zu bilden, sei es in Wasser oder in Holz oder wo auch immer. Auf jeden Fall müsste es innovativer sein. Und wenn wir das schaffen, in Deutschland wieder diesen Innovationsgeist zu wecken und dafür Rahmenbedingungen zu stecken von der Politik, dann ist es um Deutschland sicherlich noch nicht verloren. Oder wie man so schön sagt, wenn ich an Deutschland in der Nacht gedacht, ja, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Diese Sprüche sind im Moment tatsächlich so in den einzelnen Köpfen von führenden Industriechefen. Und ich muss sagen, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben für Deutschland. Wir müssen, aber wir brauchen auch die Unterstützung der Politik, dass man hier wieder innovative geht und weg von ideologischen Verboten.
Wie innovativ bist du selbst? Wie innovativ ist die Dorint-Gruppe?
Ja, soweit wir in unseren Möglichkeiten gesteckt sind, versuchen wir selbstverständlich auch Klimaziele zu verfolgen. Und das ist gar nicht so einfach als Hotelier. Du musst dir vorstellen, so eine Kette, die sich da aufgibt, zum Beispiel, der Gesetzgeber hat jetzt verlangt, vielleicht wird es verschoben, es gibt solche Anträge, aber der Gesetzgeber hat verlangt, dass wir unseren Umsatz und unsere Kosten klassifizieren, wie viel ist nachhaltig und wie viel ist nicht nachhaltig. So, und jetzt übersetzt das mal, du nutzt ein Hotelzimmer, wie gebe ich jetzt an, wie viel Prozent ist nachhaltig dieses Umsatzes? Du gibst jetzt 150 Euro für die Nacht aus. Wie viel von den 150 Euro waren nachhaltig investiert? Ich kann mir vorstellen, das an den Kosten aufzuzeigen, aber nicht am Umsatz. Der Gesetzgeber will aber, dass ich das über den Umsatz mache und über die Kosten, gibt aber auch nichts vor. Das heißt, learning by doing. Wir müssen es also selbst gestalten. Man kann dann anfangen, im Badezimmer steht vielleicht da eine ökologisch abbaubare Seife, dann hat er schon mal ein Prozentpünktchen. Habe ich dann vielleicht Stoffe verwendet, wie wir das bei der Dorint machen, indem wir recycelbare Bettwäsche tatsächlich einsetzen und auch aus einem Kunststofffaden mit fair gepflückter Baumwolle aus Uganda Mitarbeiterkleidung kreieren lassen, von Kaya und Kato zum Beispiel, und damit eine nachhaltige Arbeitskleidung produzieren. So versuchen wir in den verschiedensten Teilbereichen, Arbeitskleidung, Bettwäsche, tatsächlich auch auf dem Frühstückskorb, weniger Verpackungsmaterialien, kein Plastik mehr, all diese Themen in einem Mosaikstein aufzubauen, um hier halt innovativ auch die Forderungen, die der Gast zu Recht hat, klimaneutral arbeiten zu können, in Anführungsstrichen. Aber das geht natürlich immer nur in dem Rahmen, wie man es finanziell auch gestaltet bekommt.
Ist nur ein Beispiel für viele innovative Ideen. Vor allen Dingen natürlich dreht sich die Innovation bei Dirk Isalo und seinen Hotelhelden immer um eins, nämlich um den Gast. Und wir haben das hier schon mal besprochen, aber wir haben gesagt, da bleiben wir unbedingt dran, weil das so eine schöne Hotelgeschichte ist. Das Grand Tirol ja in Kitzbühel als neue Hotelwelt für die ganze Familie gestaltet hat. Das werden wir weiter verfolgen. Diesen alpenländischen Charme, dieses moderne Look and Feel mit 76 Zimmern und Suiten im Stammhaus plus 69 Zimmer und Suiten in den drei Häusern Eichenhain, Jochberg und Wilder Kaiser Hahnenkamm. Bist du mit dem Haus da, wo du hin willst, Dirk?
Also wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, weil die Welt uns noch nicht gesehen hat. Wir machen uns sehr stark aufmerksam auf diesen fantastischen Standort. Und ich glaube, dass in den Bergen von Tirol selten ein so vielseitiges Produkt geschaffen wurde, wie wir das dort geschaffen haben. Ja, klingt jetzt ein bisschen stolz mit hoher Nase, aber die Fazilitäten, die wir dort vor Ort haben, und ich werde es nicht satt, die auch alle darzustellen, sind nun mal fantastisch. Wir haben den bisherigen Spa, wir haben eine Yoga-Welt neu kreiert, in der auch Retreats stattfinden können. Zum Beispiel einige mit Patricia Thielemann aus Berlin, Spirit Yoga, mit der wir kooperieren. Dann haben wir eine tolle Sportswelt darunter, fantastisch eingerichtet, viel Platz, viel Raum für das, was der Reisende, der nicht unbedingt im Sommer Ski fährt, sondern eher mit dem Fahrrad fährt, dann zusätzlich begleitend in seinen sportlichen Aktivitäten benutzen kann. Dann haben wir ein Atrium für 500 Menschen mit einer 270 Grad LED-Leinwand, die alles präsentieren kann, was jede Firma oder Hochzeit oder sonstige Veranstaltung zeigen möchte, in einem wunderschönen, sehr distinguiert gestalteten, zurückhaltenden Raum, der früher sehr, sehr bayerisch war, und wir haben ihn etwas zurückgenommen, ohne seinen Charakter zu verändern. Wir haben einen Jazzclub, wir haben das, dort wird regelmäßig Live-Musik gespielt, ein wunderschöner Jazzclub, The Golden Jazzclub, der auch in Düsseldorf auf der Kö Einzug gehalten hat. Und dann haben wir natürlich unser Gasthaus Eichenheim mit der rustikalen Küche, ausgehend nach dem Loch 18 und auch als Halfway-Haus zu begreifen, mit dem wunderschönen 18-Loch-Golfplatz, der immer unter den Top 5 ist in Europa und unter den Top 3 in Österreich. Und wenn ich vom Golfclub einmal die Reise von Loch 1 mit dem Kart fahre, sehe ich die drei Gebäude, die du eben genannt hast, nämlich nach dem Stammhaus Eichenheim, das Jochberg, den Wilden Kaiser und auch Hahnkamm, so haben wir die drei Gebäude genannt. Und diese drei Gebäude beinhalten noch einen weiteren Familienspa. Und dieser Familienspa, der hat viele Spielgeräte, sodass auch von 0 bis 12 oder 14 hier kein Wunsch offen bleibt, weil wir über zwei Etagen in einer Restfläche, die sich hinten durch die Bergsprengung ergeben hat, auf zwei Etagen eine Spielwelt kreiert haben, wo die Kinder abends gar nicht mehr rauszuziehen sind. Darf ich noch einmal rutschen? Darf ich noch einmal springen? Es ist einfach eine fantastische, sehr sympathische Welt dort. Und die Eltern könnten in der Zeit, wo dort gesprungen und getanzt wird, in ein kleines Kino gehen und sich dort den interessanten Film anschauen. Ich habe sie selbst zusammengestellt, die Filme, nämlich Filme, die man nicht so streamen kann, sondern die man auch tatsächlich so aus der alten Welt hört.
Kinokurator, ja? Kinokurator.
Sag mal ein Beispiel. Ich habe 270 Filme, zum Beispiel Die bleierne Zeit von der Trotta. Ja, das ist so ein alter Film, den kann man heute gar nicht mehr streamen. Oder jede Menge Kohle aus einer Robot-Trilogie. Das sind Filme, die sind vielleicht dem einen oder anderen bekannt, aber kann ich so nicht streamen, weder bei Netflix noch sonst wo.
Und selbst darum bei RTL Plus haben wir das, nicht?
Ja, nee, habt ihr nicht. Oh. Und diese Art von Filmen haben wir so eine Art wie ein Programmkino, musst du dir das vorstellen, ja, ein Programmkino. Und es hat 30 Plätze, ist richtig wie ein schönes Plüschkino in Rot gehalten, mit einer riesen Bibliothek drin, bequeme Sessel. Natürlich kannst du auch was zu essen und zu trinken bestellen und kannst dort in dem Kino schwelgen. Das heißt, bei schlechtem Wetter können die Kinder einerseits spielen, einen tollen Kinderfilm sehen und die Erwachsenen abends auch einen interessanten Programmkinoteil genießen.
Also dieses Kinoprogramm, das muss ich mir nochmal genauer reinziehen. Das klingt vielversprechend und ich lerne hier wieder einmal mehr bei Dirk Easy Iserloh sehr viel dazu. Ihr sollt draußen auch ein bisschen etwas lernen, nämlich über die legendäre Marillentorte, zu der wir jetzt kommen, und damit zu einer wunderbaren Gastgeberin, die eigentlich alle nur als Detti kennen, Bernadette Grander. Grüß Gott, liebe Detti.
Ja, ein herzliches Grüß aus Tirol.
Wo erwischen wir Sie gerade, liebe Detti?
Also ich bin tatsächlich im Eichenheim. Gerade bin Gott beim Produzieren von Marillentart.
Das ist eine solche unfassbare Delikatesse. Ich höre vor allem, wenn du die Marillentorte von Detti nicht gegessen hast, dann warst du überhaupt nicht in Österreich. Was ist das Besondere, Detti, an dieser Torte?
Das freut mich.
Ich möchte Sie auch noch grüßen, Frau Grander.
Grüß Gott, Herr Iserloh.
Sie haben eben meine Aufzählung gehört. Habe ich was vergessen oder sind Sie genauso begeistert von unserem Produkt?
Ja, sehr, sehr. Und alles passt. Alles
das
drin gewesen.
Es passt.
Ja.
Passt. Also was ist das Geheimnis, Detti, Ihrer Marillentorte?
Ja, ich weiß eigentlich auch nicht so genau, aber sie hat eigentlich wenig Zutaten, aber das sind gute Zutaten. Ja, und es ist eher ein bisschen säuerlich. Also für den Sommer verkaufe ich es wahnsinnig gut, gerade am Golfplatz. Und ja, ich würde Ihnen gerne das Rezept geben.
Ja, dann erzählen Sie mal, wenn ich vielleicht zur Vorbereitung für die nächste Reise nach Kitzbühel, wo ich dann die original legendäre Detti-Marillentorte bekomme, wenn ich mir das selbst ein bisschen machen will, was kommt rein, wie wird es gemacht?
Also tatsächlich heißt es Marillentart, weil die Form ist ein flaches Blech mit ca. 33 cm Durchmesser und hat einen Rand von 3 cm Höhe. Also eher so französisch angehaucht, ist also eher flach. Und was kommt rein? Also ich habe da 300 Gramm Mehl, das beziehe ich von unserer St. Johanna Wieshofer Mühle, also total regional. Dann habe ich zwei Eier, die kriege ich vom Auracher Bauern, vom Markus, auch gleich hinterm Hotel Gaudirolia. Dann habe ich 200 Gramm weiche Butter, natürlich Tiroler Butter.
Da kennen Sie die Kühe, die die Milch dafür gegeben haben.
Das geht wieder. Und eine gescheite Prise Salz.
Was ist eine gescheite Prise Salz? Wie viel ist das? Salz in der Torte?
Ja, genau. Zwei Esslöffel Zucker, mehr ist es nicht. Und ein bisschen Vanillezucker. Und das ist schon der Grundteig. Aha. Wenig Zutaten, aber gute Zutaten. Und das mache ich mir dann, das tue ich mir auswalken. Auf die Größe ungefähr von dieser Tartform. Gib das dann in die Tartform und fahre mit dem Rollholz noch einmal über die Tartform drüber, damit wir einen schönen, gleichmäßigen Abschluss haben am Rand. Können Sie sich das vorstellen?
Oh ja.
Das ist das Schöne.
Ja, ich habe schon Finger parat zum Probieren. Ja, ich bin so ein Teigschleckerer.
Ja. Früher bei uns, Detti, müssen Sie wissen, ich bin nämlich auch ein Teigschleckerer. Wir waren nur vier Jungs zu Hause, wenn die Mutti Kuchen gemacht hat, also auch so die klassischen Rührgeschichten, ja, Marmorkuchen, all das, ja. Dann gab es eine Vereinbarung, dass wenn man dann nach Hause kam, nach der Schule, dass für jeden Burschen ein Eierbecher gefüllt mit Teig im Kühlschrank stand.
Also man nahm einen Eier, was ist so ein Eierbecher
mit Teig und dann, oh, das hat uns natürlich noch besser geschmeckt als der Kuchen. Das ist genauso wie wir Männer ja immer, genau. wenn andere kochen, immer zwischendurch, meine Frau wird immer wahnsinnig, wenn sie
probieren.
Kochen, immer probieren, das ist ganz wichtig, ja, das ist so schön. Aber die Tat kann ich mir jetzt vorstellen, dann kommt die in den Ofen.
Na, da kommt die Frucht noch drauf. Da kommt ein
Gott,
Kilo.
Gott, das will das Wichtigste vergessen, ja.
Ein Kilo Marille, halbierte Marille entkernt natürlich, fließt sich dann schön aneinanderliegend in die Form und dann kommt circa noch ungefähr 100 oder 150 Gramm Zucker oben drüber. Und der Zucker, das ist wichtig, den brauche ich, damit der Saft rauskommt von der Marillentart, von der Frucht, weil die kommt dann in den Ofen und das muss dann im eigenen Saft köcheln.
Wie lange?
Ungefähr 3/4 Stunde köchelt das im eigenen Saft. Und dann wird die Lüftungsklappe von meinem Ofen aufgemacht, damit der Dampf abziehen kann. Dann reduziert es nur ein bisschen, der Saft. Und dann ist es perfekt. Dann kommt die Marillentart raus, wird ein bisschen überkühlt und mit heißer, natürlich selbstgemachter Marillenmarmelade eingestrichen. Das ist nicht nur gut für den Geschmack, sondern auch gut für den Glanz. Ein Hauch Rum ist so in der Marmelade drin. Und durch diese heiße Marmelade kriegt die Tart einen schönen Glanz.
Und da ist und was auch noch ein bisschen Rum drin. Also, ihr habt ja schon diese kleinen Spezialitäten noch, ne?
Ja, natürlich.
Ja.
Der Rum ist bei mir wichtig. Das gibt einen guten Geschmack.
Mhm.
Und dann wird der Rand wird dann noch angezuckert, weil im Teig ganz wenig Zucker nur ist. Und das braucht man dann fast, dass der Teig einfach noch der Randstück schön angezuckert wird. Dann schneide ich das in 8 Teile und man kann es schon essen. Mit ein bisschen halb festgeschlagenem Obst oder Kugel Vanille ist ein Traum im Sommer.
Ich befürchte, das ist ein Traum, 365 Tage im Jahr. Aber Sie machen es nur frisch, wenn die Marillen frisch sind?
Nein, ich arbeite im Winter mit gefrorenen Marillen.
Ja.
Die sind dann auch vom heimischen Lieferanten. Die werden schockgefrostet im Herbst, halbiert, entkernt, schockgefrostet. Und im Winter verwende ich diese Marillen. Da muss ich allerdings auch noch, wenn ich diese Marillen auf dem Teig habe, kurz einfrieren, damit der Boden auch gefroren ist, wenn ich abschiebe.
Mhm.
Sonst wäre der Boden braun oder durch und die Marillen noch gefroren.
Detti, wie viele von diesen Torten haben Sie in Ihrem Leben schon gemacht?
Boah, das sind wohl viele. Das waren richtig viele.
Hunderte, Tausende?
Ja, schon. Ja, mehr. Hunderte sicher. Ah. Oder Tausende, schwer zu sagen.
Wie viele Jahre?
Aber ich verkaufe die auch sehr gut außer Haus. Es kommen jetzt auch schon wahnsinnig viele Gäste ins Gasthaus Eicherheim und bestellen die schon zum Mitnehmen. Und das freut mich natürlich.
Genau.
wenn man so eine Torte kauft, zu mitnehmen, was kostet die bei euch?
Ach, das wird ungefähr 35 Euro.
Oh, das muss man investieren für so ein wunderbares Stück Lebensgenuss.
Ja.
Herrlich. Und mit nur mit den besten Zutaten. Insgesamt, Daddy, für alle, die noch nie in dieser Region da unten waren, die ja noch nie bei euch waren im Land Tirolia.
Fehler.
Fehlt. Was können Sie ganz persönlich als Gastgeberin den Menschen versprechen, die zu euch kommen? Was erwartet sie?
Ja, es ist ein super schönes Hotel mit einer Wahnsinnslage, weg von der Straße und einfach zu jeder Jahreszeit schön. Also gerade jetzt wo der Frühling kommt, jetzt kommen die einzelnen Blumen wieder, wenn man da entlang raufgeht bis zum Eichheim, das ist ein Wahnsinn. Im Sommer sowieso saftig grün, dann der Golfplatz rund ums Hotel, eine Augenweide. Im Herbst der Buchenwald hinterm Hotel, wenn man da ein Zimmer hat nach hinten, wenn man in das Zimmer reingeht, das ist wie eine Bilderbette, so farbenfroh. Und der Winter sowieso, ich bin ja ein Wintermensch, im Winter Skifahren. Der letzte Winter war sowieso ein Wahnsinn. Wir haben Weihnachten hat es geschneit und dann war wirklich nur noch Sonnenschein und blauer Himmel und perfekte Pistenverhältnisse.
Und jetzt habt ihr auch noch Schnee, ne? Im Moment.
Ja, jetzt hat es gestern wieder voll gestimmt. Also die Piste geht perfekt. Ich war gestern Skifahren am Basturn, da war leider die Sicht nicht so gut, aber die Piste war perfekt. Das ist ein Genuss.
Und ein Genuss ist, wenn man die liebe Frau Granda, die Detti vor Ort, dann morgens sie hat ihre Marillentorte wahrscheinlich gebacken. Und dann ist sie immer, und das ist das Tolle, gut gelaunt. Und mit dieser guten Laune läuft sie dann durch den Frühstücksraum und animiert zu Wanderungen, Schneeschuhwanderungen im Winter oder Hiking im Sommer und erklärt die Blumen. Es ist einfach fantastisch. Also ich habe noch nie einen Tag erlebt, wo sie schlecht gelaunt ist.
Daddy, und jetzt es ist genau der Punkt. Sie sind ja nicht nur die Königin der Marillentorte, sondern Sie machen ja auch noch andere Sachen mit den Gästen, ne?
Ja, ich mache jetzt die ganzen Wanderungen fürs Hotel. Und das ist ein super Angebot vom Hotel für die Gäste. Ich habe so viele schöne Momente schon erlebt. Gerade jetzt beim Schneeschuhwandern wieder immer blauer Himmel, schönes Wetter. Immer habe ich selber meine Spur machen können. Ich habe da so einen Weg, den gehe ich wahnsinnig gern. Und der, wo entweder zugeschneit oder verweht. Und ich habe mit den Gästen immer wieder eine eigene Spur machen können übers Grat vom Kitzbüheler Horn. Und wir haben nur unsere Spur gesehen. Wir sind im Skigebiet gestartet und waren dann weg vom Skigebiet nach einer Viertelstunde, sind da oben gestanden und ich habe die Gäste gefragt, hört ihr das? Und die Gäste gesagt, nein, wir hören gar nichts. Ich dachte, ja, genau das ist es. Ja. Kitzbühel ist voll. Die Stadt ist voll und wir stehen da oben ganz allein, exklusiv und haben nur unsere Schneeschuhspuren, Wildhasenspuren und Rehspuren. Das war Wahnsinn.
Und darum geht es im Leben, Daddy, seine eigenen Spuren zu ziehen, wie schön Sie das erzählt haben, so wie der Isador seine eigenen Spuren in der Hotelgeschichte zieht, so ziehen Sie die Spuren dort unten in Kitzbühel und Umgebung. Das war ich könnte Ihnen stundenlang zuhören, weil Sie haben alle auch so eine wunderbare Stimme, wunderbare Sprache. Es wird Zeit, dass der Dirk, Isador und ich mal gemeinsam unsere Schneeschuhe hinter Ihnen in Gang bringen und gemeinsam eine eigene Spur ziehen.
Wir gehen zusammen mal rauf, ne?
Ja, das würde mich sehr freuen.
Ja, machen wir.
Liebe Grüße, liebe Detti, an Sie, an dieses wunderbare Paradies,
ans Team.
Danke, danke.
Und dann vor allen Dingen, ja, das ganze Team, das diesen ganz, ganz tollen neuen Komplex da zum Leben bringt.
Ja,
bis ganz, ganz bald, liebe Detti. Und die Marillentorte, ich kann sie bis hierhin riechen. Sie duftet zu uns rüber mit einem frischen Schlagobers noch ein bisschen. Für alle, die das nicht so ganz da von der Sprache wissen. Es ist die Sahne der Obers. Ja, das ist so. Aber welcher Deutsche weiß nicht, was Obers ist inzwischen. Also ganz, ganz herzlichen Dank.
Grüße an alle bitte, ne?
Mache ich ganz gerne. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle und sage auf Wiedersehen und schöne Grüße nach Köln.
Danke.
Bis bald. Tschüss, die Detti.
Wiederhören. Pfiat euch.
Ach, herrlich. Eigentlich müsste Detti jedes Mal jetzt dabei sein. Das heißt, wenn du das allein schon hörst, das ist eine, also bist du schon im Urlaub. Ja? Ja. Über die Ohren sofort im Urlaub.
Da müssen wir die ist wirklich die gute Seele dort. Ne? Also ich habe kaum einen gesehen, der wirklich nie, doch auf Mallorca immer, wenn ich da zu meinem Lieblingsrestaurant gehe, da ist auch eine Familie, die dort arbeitet. Ich habe die noch nie schlecht gelaunt gesehen, noch nie. Immer gut gelaunt. Und das ist die Detti auch.
Hey, du bist doch auch meistens gut gelaunt, oder bist du sehr volatil?
Ich beschreibe ja gerade andere.
Ja. Also wir kommen da ja auch gut klar miteinander. Wir machen jetzt, damit wir die Getty noch so ein bisschen nachklingen lassen, machen wir trotzdem einen beinharten Schnitt, gehen mal aus den Kitzbüheler Alten direkt nach Usedom. Auch da wird Golf gespielt im Golfclub Baltic Hills im Dorint Resort auf Usedom. Die meisten von euch waren wahrscheinlich noch nie auf Usedom. Leute, was ist los? Wart ihr schon mal auf Usedom? Und vielleicht gar nicht mal nur jetzt um zu golfen, sondern überhaupt auf Usedom. Das ist die größte deutsche Insel, das darf man nicht vergessen, hat ein relativ mildes Klima, hat unberührte Natur, es gibt Wälder, es gibt Dünen, es gibt endlose Strände, es gibt die längste Seebrücke Europas, es gibt die einzigartige Kaiserbäder-Architektur und es gibt ein Dorint.
Oh ja, ein Dorint-Hotel direkt am Golfplatz mit einer wunderschönen Spa-Landschaft. Gar nicht so riesig, sondern überschaubar, sodass ich auch mit meiner Familie in Ruhe in einer Art Refugium auf der Insel verweilen kann. Und dieser Golfplatz, der direkt einsehbar ist aus den Strandkörben, mein Kollege, der das Haus refurbished hat, wie man das so schön in unserer Branche sagt, hat dort lauter Strandkörbe aufgebaut, sodass man für sich abgeschlossene Bereiche vor dem Swimmingpool hat und dann auf den Golfplatz schauen kann und sieht dann, wie die einzelnen Golfer nach und nach wieder zurücktrudeln in einer wirklich schönen flachen Landschaft. Die Holländer fahren natürlich nicht hin, weil sie die flachen Landschaften zu Hause kennen, selbst, aber ja. Wir so aus den Mittelgebirgen, wir lieben das, und vor allem die frische Brise und die gute Luft genießen zu können.
Eine wirklich intakte Natur?
Ich denke schon. Also klar, intakt. Klimaforscher würden mir jetzt was anderes erzählen. Was erzählt er da am Mikrofon? Aber wenn man dort durchatmet, hat man Seeluft auch in der Nase und das ist für mich, wirkt das noch wie intakt. Ja.
Es gibt dort ein 19. Loch.
Ja, das Mulligan-Loch, das ist so. Das heißt, das ist ein Loch, das gibt es so als Bonus oben auf. Und dort wird nicht gezählt, also weiß ja nach Stableford oder man zählt brutto. Aber hier dieses 19. Loch wird just for fun gespielt und geht dann anschließend direkt an die Bar und kann dann die 18 Löcher mit Punkten begießen und anschließend vielleicht nochmal einen Probeschlag gestalten.
Golf bleibt aber bei dir nicht die Top-Sportler. Tennis bleibt, oder?
Ja gut, du kennst meinen Tagesablauf. Heute Morgen war ich um 6 auf der Matte. Montags, dienstags, freitags Matte. Und den Rest der Tage, inklusive Samstag und Sonntag in der Woche, ist es Tennis. Alles immer 6 und 6.30 Uhr Tennis, 6 Uhr Matte.
Matte heißt übrigens nicht auf der Matte stehen im Büro, sondern heißt bei dir wirklich Matte, ne?
Ja, das ist Matte, in der Tat. Also ich nenne das immer Matte, weil das ist also alles, was man so für die Gelenke braucht. Das ist, wie heißt das, die Shrimps, ja, das ist meine Lieblingsübung. Da musst du die Beine hochheben und den Rücken hochheben und dann hängst du mit einer Rolle, die du auf die Knie pressen musst, in einer solchen Haltung.
Die tut schon weh. Ich mache ja morgens auch so meine Dinge, meine Plankings, meine Sit-Ups und so weiter. Aber
oder Armdrücken, also auf der Seite Seitenstütz, ja.
Ja.
Seitenstütz, Vorderstütz.
Wie viel investierst du da jeden Tag?
Eine volle Stunde. Sowohl im Tennis als auch auf der Matte, so schön. Ne?
Und auf der Matte hörst du Musik dazu? Oder?
Nee, da ist morgens gar kein Mensch. Das ist direkt am Stadion, ist das eine große Halle. Dort trainieren auch die Haie, da trainieren auch einige Fußballstars.
Da fährst du morgens in Köln schon hin?
Da fahre ich morgens hin. Das heißt, ich baue von zu Hause bis dort 10 Minuten. Das ist nicht lang. Und park dann dort und dann wartet jemand auf mich und macht mit mir ein Coaching, was dann endet zum Schluss in auch Ausdauertraining auf dem Radfahren im Intervall oder Laufen in einem Intervall.
6 Uhr morgens, nochmal ganz kurz nachgefragt, ja?
Ja.
Du weißt, es fragt dich jemand, der 31 Jahre lang morgens um 2 aufgestanden ist, um das Morgenmagazin zu machen. Aber so als normaler Mensch 6 Uhr morgens, und da kommt ja, weißt du, noch was im Tag hinein bei dir, ne?
Ja, klar. Aber das ist die einzige Chance, eine Regelmäßigkeit reinzubringen. Und auch diese Tage von Montag bis Sonntag fallen wieder einige aus, weil man dann vielleicht doch die Stadt verlassen muss und es dann morgens nicht funktioniert, weil man sich schon auf dem Flughafen oder Bahnhof befindet. Und dann fällt der Sport aus. Deswegen habe ich mir die Disziplin angewöhnt, jeden Tag es einzubauen, von jedem Tag Sport um 6 oder 6:30 Uhr anzusetzen. Es fällt dann oft genug aus und ich bin stolz, wenn dann der Schnitt über die Woche von 5-mal erhalten bleibt.
Da liegst du im Schnitt deutlich vor den meisten in Deutschland. Ganz in der Nähe ist ja auch die Sporthochschule Köln und von dort gibt es den wunderbaren Satz des ehemaligen Professors dort, Ingo Frohböse, was die Muskeln angeht. Leute, ihr müsst was tun. Je älter man wird, Muskeln, use it or lose it. Und du nutzt sie?
Ich nutze sie, ja. Zumindest in den Möglichkeiten, wie ich es habe. Ich komme immer ein Stück weiter mit den Gewichten. Ich komme immer ein bisschen ein Stück tiefer mit den Liegestütz. Also sie werden so geführt, immer tiefer gesetzt. Das ist so eine Stange, an der du halt den Liegestütz machst. Also ich könnte jetzt im Moment noch keinen Liegestütz, 10 oder 20 Stück, indem ich einfach nur auf den Boden gehe. Das schaffe ich in der Tat so nicht. Aber das ist einen halben Meter hoch, die Stange, und dann hält ich mich an der Stange und mache dann dort die Liegestütze.
Und macht dir das Spaß, diese Übung, oder gehst du hin, weil du musst?
Beides.
So, apropos Spaß.
Ich lasse die Quote offen.
Apropos Spaß, zum Schluss nochmal ein kleiner Blick Richtung Ostern. Was ist das Ziel der Familie Iserlohe zu Ostern?
Ja, die zweite Heimat, in der Tat.
Die ich lasse das Boot Insel zu Wasser. Das Boot wird zu Wasser gelassen, endlich, da ist es. Und dann wissen wir auch, dass wieder diese kleinen Bootsausflüge kommen. Und das ist dann der einzige Moment im Leben von Dirk Iserlohe auf dem Mittelmeer, wo er wirklich nicht zu erreichen ist. Hier bist du für uns zu erreichen gewesen. Im Frühling kommen die Zugvögel zurück und zwitschern von ihrem Liebesglück. Schön, mit dir wieder ein bisschen zwitschern zu dürfen. Wir sehen uns bald hier wieder. Wir hören uns bald hier wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bleibt easy mit Alles Easy, dem Genießer-Podcast mit der Marillentorte und dem Ausflug vielleicht auch in den Norden.
Vielleicht in den Norden, ja. Es kommen einige Überraschungen, aber ich wollte mich nochmal draußen bedanken für ein gut angelaufenes Jahr 2025. Das erste Quartal ist ja im Kasten und die nächsten Quartale stehen an. Haltet durch. Wir haben eine gute Zukunft bei Dorint. Ich danke euch allen draußen, ihr lieben Hotelhelden.
Vielen Dank, Dirk. Vielen Dank euch.
Der Alles Easy Podcast ist eine Produktion von der Visun Video Impact GmbH und KKG, dem Joint Venture von Axel Springer und Paramount für TV- und Videovermarktung.